Anwendungspunkt, die Befassungen aus der IFRIC-Telefon- oder Videokonferenz, was auch immer ihr hattet. Herr Große, bitte.
Ja, genau. Wie eben angeklungen, also wir möchten jetzt unter dem Top einfach von der letzten kurzen IFRIC-Telco oder Videokonferenz berichten. Ich freue mich, dass Carsten hier wieder dabei ist und ich gehe mal aufgrund der guten Tradition davon aus, dass er uns auch gleich aus erster Hand berichten kann. Ich will nur vorweg sagen, es gab ja ein einziges Thema, zu dem eine vorläufige Entscheidung getroffen wurde. Das können wir vielleicht als erstes besprechen. Da ist dann das übliche Prozedere. Es gibt jetzt so eine Frist, da können wir uns dann äußern. Deswegen bitte ich Sie dann auch, dass Sie am Ende auch kurz nochmal signalisieren, ob wir uns dann schriftlich äußern sollen. Und als zweites war ja noch ein weiteres Thema in der Telco oder VCOM auf der Tagesordnung. Da ging es um diese vorgeschlagene Änderung, die jetzt kurz vor der Finalisierung steht, zum Thema Anwendung IS-12 Ausnahmeregelung bei Leasing-Verträgen. Und da können wir kurz hören, was im IFRIC da als Meinungsbild beschlossen wurde. Und ich kann auch ganz kurz noch im Anschluss was wiedergeben, weil mittlerweile klar ist, dass der ISB in seiner Sitzung in nächster Woche, dieser Woche sogar, das Thema nämlich weiter diskutieren möchte. Ja, dann würde ich es kurz machen. Carsten, wenn du so nett sein möchtest, uns wieder mit deinem unmittelbaren Bericht erfreuen.
Ja, sehr gerne. Also das Thema war ja, wie auch in dem Coverpaper hier zusammengefasst, Sale und Leaseback von einem Asset in einem Corporate Wrapper oder einer Single Asset Entity. Das heißt also, ein Vermögenswert, beispielsweise ein Gebäude, wird verkauft in einem Corporate Wrapper verkauft und dann zurückgemietet. Und die Frage war eben, ob IFRS 10 oder IFRS 16 einschlägig ist. Und wie es ja eben auch schon angeklungen ist bei dir, Andreas, im Prinzip ist die, ich sag mal ganz high level, die Antwort, dass eben beide Standards einschlägig sind, der vorläufigen Agendaentscheidung IFRS 10 und IFRS 16 einschlägig ist. Vielleicht fange ich nochmal so an. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass vom Ergebnis her, wenn wir vielleicht damit mal kurz anfangen, vom Ergebnis her sowohl im IFRIC als auch bei den übrigen Stakeholdern doch ja, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aber doch ein sehr, sehr breiter Konsens eigentlich zu der inhaltlichen Beantwortung der Frage vorzuliegen scheint. Ich formuliere es mal vorsichtig. Was allerdings sehr kontrovers diskutiert wird, ist der Weg dahin, ne? Also wie kommen wir eigentlich zu dieser Antwort, dass eben beide Standards einschlägig sind? Und das ist sicherlich deutlich kontroverser als das Ergebnis der Diskussion. Das vielleicht so mal so vorweggeschickt. Also das ist, glaube ich, der eine Punkt, der da sehr intensiv diskutiert wird. Der andere Punkt ist vielleicht dieses Konzept, was im Staff-Paper so angelegt war, aber was in der IFRIC-Entscheidung nicht unbedingt so eins zu eins sich jetzt widerspiegelt, nämlich, dass ich einen sogenannten Overlay-Approach anwende und, sage ich mal, zuerst IFRIS 10 anwende und dann IFRIS 16 anwende. Auch diese Reihenfolge ist sicherlich sehr kontrovers diskutiert worden. Da gab es auch im IFRIC in der Diskussion selbst einige Meinungen, die das kritisch hinterfragt haben. Nur, ich sage mal, in dieser Form ist es dann natürlich in der IFRIC, vorläufigen IFRIC-Agenda-Entscheidung auch nicht eingegangen, sondern man hat einfach gesagt, vom Ergebnis her, ja, okay, beide Standards sind irgendwo einschlägig, sind relevant und im Ergebnis sind die Gewinnabgrenzungsvorschriften von IFRIS 16 einschlägig anzuwenden, das heißt Gewinnabgrenzung. So, vielleicht lasse ich es damit mal erstmal bei einer als Einführung und öffne es für die Diskussion. Ja, also vielleicht können wir es so machen, dass, wenn da Anmerkungen sind, zunächst mal vom Ergebnis her, ob da Zustimmung vorliegt oder nicht. Und dann als zweite Teilfrage, sollten wir oder so, was ist die Auffassung zu dem Weg zu dem Ergebnis hin, liegt da auch eine Zustimmung vor oder gibt es da möglicherweise Anmerkungen, die wir im Rahmen eines Comment-Letters einfließen lassen sollten?
Ja. Feuer frei. Meinungen dazu? Selbstläufer? Frage mal ganz direkt, gerade an die Preparer, habt ihr derartige Fälle, wo ihr Immobilien im Corporate Wrapper rausgibt, zurückmietet? Nö, sowas Schmutziges macht ihr nicht. Ja,
exakt.
Ja.
Also mir sind jetzt auch keine konkreten Fälle bekannt. Entschuldigung.
Entschuldigung, machen Sie.
Ich wollte auch nur sagen, weil die Frage eben an die Preparer ging, zumindest mir sind jetzt auch keine konkreten Anwendungsfälle bekannt.
Ich vermute mal, das wird ja relativ häufig dann vorkommen, wenn ich Liquidität freisetzen möchte und gleichzeitig Gewerbeertragssteuer zum Beispiel in Deutschland sparen möchte und das über ein Verkaufsvehikel mache. Ja, das kann schon mal vorkommen. Also Carsten, zu deiner konkreten Frage vielleicht mal, ich stimme dem Ergebnis zu. Ja, der Weg ist tatsächlich etwas kontrovers diskutabel. Ja. Ich frage mich natürlich auch, ob man so ein bisschen so eine Art Präjudiz jetzt in Zukunft setzt, dass man so ein Overlay-Approach immer fahren muss. Es gibt ja immer mal Fragen zur Abgrenzung, welcher Standard gilt jetzt, IFRS 10, IFRS 3, zum Beispiel in IFRS 7 kenne ich die Fragestellung, ja, dann auch in anderen Kontext, IFRS 15, IFRS 10 hat man auch schon gesehen. Und jetzt sagt er, es ist eigentlich immer so vorzugehen. Das könnte man als Überschluss schließen, ne?
Ja, die Anmerkung ist berechtigt. Also ich glaube nicht, dass wir das unbedingt sagen, weil die Aussage natürlich schon sehr stark jetzt auf diesen Fall bezogen ist. Aber ganz unberechtigt ist die Sorge sicherlich nicht, ob man da jetzt Folgewirkungen auch für andere Fallgestaltungen daraus ziehen muss oder ob man jetzt sagt, man wendet diese Logik, sage ich mal, nur auf diesen eng abgegrenzten Fall an. Ne? Also was wir Papier, was wir zum Beispiel sehr, ja, bitte.
Ja, ich fand, das Papier macht es etwas klarer, wie man den Denkprozess, das kommt da nicht mal eins zu eins in der Agenda-Entscheidung meines Erachtens an. Ne?
Ja.
Also im Ergebnis folgen die jetzt aber dem View 1, oder? Dass ich quasi erste Frist 10 anwende, entkonsidiere und dann IFRS 16 anwende.
Das ist das Ergebnis. Ich weiß nicht, ob das View 1 ist. View 1 war, glaube ich, in der Submission war ja IFRS 10, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ja. Aber das ist vom Ergebnis her ist genau das die Idee, dass gesagt wird, also ich bin vorsichtig mit zuerst und danach, weil das steht in der vorläufigen Agenda-Entscheidung auch nicht. Ja. Das steht in dem Staff-Paper drin, aber im Ergebnis ist es so, dass die vorläufige Entscheidung sagt, IFRS 10 ist einschlägig und IFRS 16 ist einschlägig und das führt im Ergebnis dazu, dass die Gewinnabgrenzungsvorschriften von IFRS 16 einschlägig sind, also keine vollständige Gewinnrealisierung. Ich bin ein bisschen zurückhaltend mit dem Wort zuerst und danach, ne? Das steht da nicht drin, das steht in dem Staff-Paper allerdings drin.
Genau. Heißt aber dann, dass View 2 eigentlich einschlägig ist.
Stimmt, ja, View 2 ist das dann.
Ja, also ich kann kurz bestätigen, das ist im Ergebnis rechnerisch genau View 2, weil es der Franken ja darauf ankam, wie viel Ergebnis realisiert wird. Faktisch ist es aber, weil View 2 ja eigentlich sagt, es ist nicht Anwendungsfall von IFRS 10, sondern IFRS 16 wäre die Antwort sogar View 1 und 2 kombiniert.
Ja.
Also diese Variante war in der Eingabe so gar nicht vorgeschlagen.
Ganz genau. Habt ihr, Carsten, das Thema Separate Financial Statements diskutiert? Also wie dieser Sachverhalt zu bilanzieren wäre, wenn ich das im Grunde genommen nicht auf einer Konzernebene, sondern aus Sicht des Mutterunternehmens betrachte?
Das haben wir überhaupt nicht diskutiert, diese Fragestellung. Es wurden sicherlich sehr, sehr viele Aspekte diskutiert im Zusammenhang, ne? Beispielsweise auch wie in sage ich mal, etwas komplexeren Sachverhalten mit dieser Logik umzugehen ist. Wenn ich zum Beispiel nicht nur ein Asset habe, sondern mehrere Assets oder ein Business oder Minderheitenanteile. Also da wurde sehr, sehr viel diskutiert. Deine konkrete Frage, aber der Einzelabschluss, der wurde eigentlich gar nicht weiter thematisiert oder diskutiert.
Denn ich könnte mir vor, ich habe mir jetzt noch nicht überlegt, was da rauskäme. Aber die Frage wäre ansonsten prädestiniert, dass die bei euch wieder ankommt, weil es ja eine Reihe von Jurisdiktionen geben, die IFRS auch in Separate Financial Statements anwenden. Und da wäre es natürlich jetzt ein bisschen kurios, wenn ich im Konzern ein völlig anderes Ergebnis hätte, eine andere Erfolgsrealisierung als auf Ebene der Mutter.
Ja, also ich würde jetzt so spontan sagen, im Einzelabschluss, das kommt da sicherlich drauf an, wenn das jetzt alles im Einzelabschluss des Mutterunternehmens wäre. Ja, also da ist auch die Beteiligung und das Mutterunternehmen bietet das auch zurück. Also jetzt nicht noch andere Konzernunternehmen. Hätte ich jetzt spontan meine Einschätzung gesagt, dass das eigentlich genauso sein müsste. Ja, also dann
hätte ich auch vermutet.
Ist ja kein Unterschied.
Ja. Ich habe es jetzt nur noch nicht, sauber durchgetestet, aber das wäre mein Bauchgefühl auch.
Ja. Vielleicht noch eine Anregung oder Idee, was auch relativ intensiv zumindest immer mal wieder diskutiert worden ist, ob man möglicherweise sagen müsste, ich hatte das auch in der Diskussion mal angerichtet, ist allerdings nicht am Ende so in das Wording eingeflossen, dass man möglicherweise sagt, okay, beide Standards sind einschlägig, aber ich habe natürlich dann das Thema, dass potenziell zumindest, dass mir der IFRS 16 eben sagt, Gewinnabgrenzung, der IFRS 10 sagt eigentlich erstmal isoliert vollständige Gewinnrealisierung. Und da der Gedanke, ob man nicht vielleicht dann auch sagen sollte, da gibt es einen gewissen Widerspruch, zumindest mal zwischen den Gewinnrealisierungsvorschriften in beiden Standards. Da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das auflösen kann. Ne? Der eine Gedanke ist, dass man sagt, okay, zuerst IFRS 10, danach IFRS 16, was jetzt da drin nicht steht im Wording. Aber man kann es vielleicht auch darüber auflösen, wenn man das vermeiden will, über einfach die IS-8-Hierarchie, ne? Dass man sagt, okay, was ist denn hier eigentlich die relevantere Vorschrift? Und da kann man ja durchaus sagen, dass der IFRS 16, denke ich, jedenfalls Lex Specialis ist, ja, für nämlich Abgänge oder Verkäufe von Tochterunternehmen kombiniert mit einem Leaseback, sodass man auch über den IS-8, die IS-8-Hierarchie potenziell argumentieren könnte, dass nicht für die Frage des Scopings der Standards, aber für die Frage der Gewinnrealisierung IFRS 16 einfach Lex Specialis darstellt. Ne? Das wäre sozusagen so eine Anregung, die ich immer mal wieder gehört habe, die ich auch in die Diskussion schon eingebracht hatte, die aber am Ende in dem Wortlaut der vorläufigen Agenda-Entscheidung so nicht eingeflossen ist.
Carsten, darf ich dich mal was fragen? Die Diskussion, welche Regel zuerst angewendet wird oder nicht, ist nach meinem Verständnis vereinfacht gesagt nur eine Frage, ob ich zwei Buchungssätze untereinander schreibe oder einen. Das Einzige, deswegen die Frage an dich, wäre im Ergebnis, wenn ich IFRS 10 zuerst anwende und dann IFRS 16, dass ich dann in der G&V sowas wie einen Bruttoausweis habe, also Gewinnrealisierung 300 und dann nehme ich diese drei Viertel wieder zurück, aber eben woanders als Aufwand.
Na gut, also warum das so kontrovers ist, weswegen ich da so vorsichtig bin mit, ist zuerst und danach, ist, dass man natürlich schon sagen könnte, ja, wo steht denn eigentlich, dass zuerst IFRS 10 und danach IFRS 16 anzuwenden ist? Der Unterschied wäre, glaube ich, der, dass man in der Variante zuerst IFRS 10 und dann IFRS 16 sagen würde, okay, erstmal nach IFRS 10 und dann mache ich die Korrekturbuchung nach IFRS 16, also sprich Gewinnabgrenzung. Wenn ich allerdings das Gleiche andersrum machen würde, mit IFRS 16 anfangen würde und danach IFRS 10 anwende, dann würde ich ja genau das Gegenteil machen. Ne? Erstmal Gewinnabgrenzung und dann volle Gewinnrealisierung. Da gibt es natürlich einige Gegenargumente vielleicht auch. Ne? Was insbesondere immer wieder hervorgebracht worden ist, ist ja die Aussage, ja, ich kann ja Leaseback immer erst haben, wenn der Sale davor stattgefunden hat. Deswegen muss ja wohl IFRS 10 Sale zuerst stattfinden. Das kann man so oder so sehen. Ich weiß es nicht genau, ja, weil ich meine, ich habe ja im IFRS 16 nicht nur Regelungen zum Leaseback oder zum Lease, sondern konkrete Regelungen für den Sale-Leaseback-Fall. Insofern ist so meine persönliche Auffassung, dass das vielleicht nicht so ganz klar ist. Deswegen hatte ich auch so eine gewisse Präferenz in der Diskussion immer wieder, dass man da zumindest sagt, okay, was ist denn hier Lex Specialis? Ne? Sprich über die IS-8-Hierarchie zu sagen, dass IFRS 16 das Lex Specialis ist für die Gewinnrealisierung. Aber ich weiß nicht, also es scheint ja hier, ich weiß nicht, ob ihr jetzt jedenfalls noch nichts anderes gehört, es scheint ja hier vom Ergebnis überwiegend Konsens zu geben oder auf jeden Fall keinen Widerspruch, habe ich jedenfalls noch nicht gehört, sodass die Kernfrage dann vielleicht so ist, wenn das so ist, ja, wenn das Verständnis zutreffend ist, dass die Kernfrage dann vielleicht eher ist, ob man zu dieser Begründung sozusagen des Ergebnisses vielleicht was sagen will.
Ja, und gewisse Grenzfälle wären auch interessant. Also was bei uns zum Beispiel der Fall ist oder sein wird, ist, dass wir ein unfertiges Gebäude verkaufen und wenn es fertig ist, mieten wir es zurück. Vollständig. Mhm. Mhm. Und dann haben wir noch wieder Untervermietungsverträge. Aber dann wären das meines Erachtens, wäre das nicht mehr derselbe Gegenstand sozusagen für den Leaseback, sodass ich das dann schon eher als zwei getrennte, auch zeitlich getrennte Transaktionen betrachten würde.
Also da wäre ich persönlich jetzt vorsichtig, ehrlich gesagt, mit der Schlussfolgerung. Denn man muss ja, ist aber ein anderer Fall meines Erachtens, ne, wenn ich ein unfertiges Gebäude habe. Denn da hat man ja das Thema, dass man sich, gibt es ja explizite Regelungen hinten in den B, ich weiß jetzt die Nummer nicht auswendig, wo drin steht, dass man sich überlegen muss, ob die Kontrolle an dem Vermögenswert vor dem Sale beim Verkäufer Leasingnehmer lag oder nicht. Und wenn man nach der IFRS 15 Logik sozusagen sich überlegt, dann müsste eigentlich nach meinem Verständnis die Kontrolle über den Vermögensweg, egal ob er sich im Bau befindet oder schon fertig ist, vor dem Verkauf und auch egal eigentlich, ob Point in Time oder Overtime realisiert wird, beim Verkäufer Leasingnehmer gelegen haben. Aber das ist eigentlich ein anderer Fall, ne? Denn ja, Grenzfälle hätte ich jetzt eher im Kopf, die Fälle, wo ich da zum Beispiel eine Gruppe von Assets drin habe oder sogar ein Business oder Minderheitenanteile und so weiter involviert sind. Dieser Fall unfertiges Asset ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Sachverhalt, ne? Der sicherlich auch sehr interessant ist, ganz keine Frage, aber der ist doch sehr unterschiedlich ist oder ganz recht anders ist zu dem Fall der Submission, ne? Die gibt es auch, die Fälle, ganz klar. Mhm.
Carsten, die Frage, die mich umtreibt, wäre doch die, ob durch die Konstruktion eines Leasingvertrags, also eines Verkaufs- und Rückmietvertrages über einen Corporate Wrapper eine andere Erfolgserfassung erzeugt werden kann, als wenn ich das Gebäude selbst betrachte. Das ist doch eigentlich die spannende
Frage. Genau.
Ja, also kann ich praktisch Gestaltung betreiben, indem ich etwas in eine leere Hülle schiebe und dann alles über diese Hülle mache? Kann da ein anderes Ergebnis rauskommen, ja oder nein? Und genau. wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe von der Rechnerei, wäre die Antwort nein.
So ist es, ja. Das ist eigentlich genau die Frage, die beantwortet worden ist, ne? Zumindest mal in diesem simplen Sachverhalt, ja, komme ich zum gleichen Ergebnis, egal ob es in der Hülle steckt oder nicht, ne?
Genau.
Von der Gewinnrealisierung.
Und ich glaube, das sollte eigentlich für mich auch die Kernbotschaft sein bei dieser Sache. Ja, wenn wirklich das nur eine Hülle ist, bei der die Hülle mir vollständig gehört, dein Thema mit den Minderheiten, ja, bei denen nichts anderes drin ist, sondern dann nur das eine Objekt drin ist, das geht raus und kommt in Teilen zurück, dann kann das Ergebnis im Grunde genommen nicht anders sein, als wenn ich sage, ich hätte ein Gebäude, das gehörte mir zu 100%, das verkaufe ich und miete es zu 3/4 zurück. Dann muss das Ergebnis dasselbe sein.
Genau. Ich glaube, das ganze Thema kam ja vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund dieser anderen IFRIC-Diskussion zur Sale von Real Estate in einem Corporate Wrapper ohne Leaseback. Ne? Das war der andere Fall. Das war so ein bisschen der Hintergrund, glaube ich, auch, der diese Diskussion dann getriggert hat. Aber das ist, glaube ich, eine zutreffende Zusammenfassung. Zumindest für diesen Fall muss das Ergebnis für die Gewinnrealisierung das gleiche sein, egal ob mit oder ohne rechtliche Hülle.
Und deswegen hätte ich auch gesagt, dass die Frage für mich, bin ich in 16 in einer Verkaufstransaktion oder bin ich in 10 in einer Endkonsolidierung, eigentlich die Frage ist, die mich eigentlich nicht interessiert. Denn solange ich eine 100% Endkonsolidierung vornehme, kann das Ergebnis auf der Abgangsseite nicht anders sein. Was praktisch den entscheidenden Unterschied macht, ist bei 16 die Rückmietung. Ja, die sorgt dafür, dass eben der Erfolg im Grunde beschnitten wird. Genau. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass im Grunde genommen hier am Ende des Tages netto ein 16er Verhalt übrig bleibt. Nur ich glaube, also meine Frage wäre, ob tatsächlich die Beschreibung in dem Fall so hilfreich ist, es so darzustellen, hast du ein IFRS 10 oder ein IFRS 16 Sachverhalt, ungeschickt ist, weil IFRS 10 Fälle wie Rückmietung ja nicht kennt. Ich müsste jetzt ja praktisch einen Fall konstruieren, wo ich eine vollständige Endkonsolidierung mit einer teilweisen Wiederkonsolidierung vornehme, um etwas Ähnliches zu fingieren, was da bei Sale und Leaseback in 16 funktioniert. Mhm. Nur dann habe ich ja wirklich zwei vollständige Alternativen. Ja, aber die Variante 10 ist ja keine vollständige Alternative, weil sie den Rückmietvertrag komplett ausblendet.
Das ist einfach nicht, das ist so ähnlich wie das, was ich eben auch schon angedeutet habe. Ja, der IFRS 10 behandelt eben nicht die Fälle, wie du sagst, ne, dass dann auch ein Leaseback involviert ist. Das heißt also, der IFRS 16 hält eigentlich die relevanteren Regelungen im Sinne der IS 8. Hierarchie, ne? Also ich weiß nicht, ob das der gleiche Gedanke ist.
Ja, letztlich ist das der gleiche Gedanke. Ich muss aber sagen, ich hätte die ganze Diskussion wahrscheinlich anders aufgezogen, nämlich so, wie ich es vorhin beschrieben habe. Die Tatsache, ob ich einen Bilanzierungsgegenstand in eine leere Hülle packe, die mir zu 100% gehört, führt nicht, darf nicht zu einem anderen Bilanzierungsabbild führen, als wenn ich das Objekt, was ich da reinschiebe, singulär bilanziert hätte. Das wäre für mich immer das Oberprinzip. Und dann habe ich im Grunde, genommen diese ganze Fragerei, in welchem Standard bist du eigentlich nicht, weil ich sage, die Hülle ist irrelevant. Ich gucke durch.
Das ist ja das Hauptproblem an der Diskussion, Andreas. Ja, am Ende des Tages wird jetzt die Diskussion aufgemacht, kann ich über eine Hierarchie, und deswegen ist vielleicht das auch verständlich, warum man in der Genderentscheidung nicht die Hierarchie festgelegt hat, weil eigentlich ist ja dann ein übergreifender Grundsatz, nämlich Substance over Form, der dann hier greifen würde, weil ich hier ansonsten mit einem relativ einfachen, eine Möglichkeit, eine volle Gewinnrealisierung machen könnte, die ich ansonsten gar nicht durchführen könnte.
Ja.
Aber vielleicht, die Frage haben wir natürlich auch in anderen Kontext immer mit diesen Single, also Single Corporate Wrapper. Du hast das Beispiel vorhin gesagt.
Genau.
Das gibt auch andere, ja.
Das wollte ich gerade noch mal einwerfen. Ja, ich meine, das ist sicherlich richtig für diesen Fall. Aber wenn wir auf den anderen Fall schauen, daher kam die Diskussion ja auch mit dem Corporate Wrapper über Real Estate ohne das Leaseback, dann bin ich ja schon eher in so einer Betrachtung Form over Substance. Ja, denn da macht es in der Tat einen Unterschied, ob ich einen Corporate Wrapper umpacke oder nicht, ne, wenn das Leaseback nicht drin ist.
Dann hast du aber
daher kam ja die ganze Diskussion.
Aber dann hast du wahrscheinlich auch genau eine andere Antwort auf meine eingangs gestellte Frage, ob nämlich das Ergebnis sich im Einzelabschluss oder im Konzernabschluss unterscheidet. Denn das muss dann die Folge sein.
Ja. Für den anderen Fall meinst du jetzt, Andreas? Genau. Für den, also ohne Leaseback?
Genau.
Ja, aber auch im Konzern. Das war doch die damalige IFRIC-Diskussion. Die ist ja nicht finalisiert worden. Da gab es ja keine Agenda-Entscheidung dazu. aber da war ja, sage ich mal, wenn man da rein in die Diskussion, schon die klare Meinung, die da zum Ausdruck kam, dass IFRIS 10 den IFRIS 15 schlägt. Also, dass ich eben schon einen Unterschied mache, ob ein Corporate Wrapper vorliegt oder nicht. Daher kam ja die ganze Diskussion. Und da kommen wir in der Tat dann für den IFRIS 15, IFRIS 10-Fall zu einem anderen Ergebnis, ja, als für den IFRS 16, IFRS 10-Fall.
Finde ich wenig intuitiv. Ich bin auch dankbar, dass das nicht finalisiert worden ist, aber das nur am Rande. Stefan, du wolltest noch reinkommen.
Ja, im Prinzip kann ich dir nur beipflichten, Andreas. Das ist ja konzeptionell nicht wirklich überzeugend, im einen Fall sozusagen IFRS 10 in seiner ganzen Schönheit anzuwenden, rein weil es legal eben eine Legal Entity ist. Und kein Look-Through-Accounting zu machen und hier im Endeffekt sozusagen den zweiten Schritt auch noch zu gehen, über diese Krücke, erst IFRS 10 anzuwenden, dann IFRS 16, das macht keinen Sinn. Also in der Substance-over-Form-Betrachtung muss der Wrapper ignoriert werden und man muss direkt durchschauen. Alles andere finde ich jetzt intuitiv nicht besonders überzeugend, ja.
Und das wäre dann vielleicht, wenn ich da noch eben kurz einhaken darf, und dann darf Herr Thiele auch wirklich mal was sagen. Ich denke, wenn das die Meinung sein sollte, und es ist wohlgemerkt meine intuitive Meinung, dass in so einer Rapper-Situation ich einfach durchgucken würde durch das Teil, wenn das die Meinung ist, dann wäre natürlich interessant, nochmal die Frage mit 15 aufzurufen, warum da ein anderes Ergebnis rauskommt. Denn das dürfte dann in der Logik natürlich nicht sein.
Ja, aber die Antwort darauf... Die Antwort, vielleicht nur kurz die Antwort darauf, ich bin ziemlich sicher, dass ich die vorhersagen kann. Die wird einfach sein, dass der IFRS 15 andere Regelungen zum Scope hat als der IFRS 16. Und der IFRS 16 Spezialregelung hat, die einfach von Transfers of Assets reden. Ne? Das ist ja quasi die Begründung, die auch der aus den Staff-Papern rauskam. Gucke ich einfach auf den Wortlaut der Standards. Der IFRS 15 hat einen Scope-Out für IFRS 10, der IFRS 16 hat das nicht. Und ich habe Spezialregelungen in IFRS 1698 fortfolgende, die einfach von Transfer of Assets sprechen. Insofern, also das wird die Antwort sein, ne, die da gedanklich kommen wird.
Das ist nur eine Technokratenantwort, die mich also konzeptionell nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klingt so ein bisschen, unsere Standards haben wir so gut geschrieben, wir brauchen die Realität gar nicht. Ja, also wenn ich allgemeine Prinzipien habe und sage, eine leere Hülle ist eine leere Hülle und alles, was da drin passiert, interessiert mich eigentlich vorrangig, aber die Hülle interessiert mich nicht, dann muss dieses Prinzip gelten, egal welchen Standard ich anwende. Also alles andere fände ich wenig überzeugend. Also ich weiß, warum man da hinkommt, das soll es jetzt nicht ausschauen, aber ich halte das nicht für wirklich überzeugend. Aber it's only me, Herr Thiele.
Ich bin auch nicht so überzeugt, ob die Hierarchie, also um es gleich vorwegzunehmen mit dem Ergebnis hier, bin ich vollkommen einverstanden und das ist auch das Einzige, was rauskommen kann, da schließe ich mich allen an. Aber wenn ich jetzt mal an so eine Kaufsituation denke, bin ich mir halt nicht sicher, ob das Verhältnis zwischen IFRS 10 und anderen Standards immer wirklich so klar ist. Wenn man nämlich eine Immobilie als Asset-Deal direkt kauft für eigenen Use, dann, also in einem Rahmen des Forward-Deals, dann kann man halt die Own-Use-Exemption dann für Derivate nutzen. Und so wie ich das sehe, wenn man das über einen Share-Deal macht, stellt sich schon die Frage, was kommt? Kaufe ich dann eigentlich eine Beteiligung, gegebenenfalls Folgederivat? Oder schaue ich auch auf die Substanz Immobilie? So wie ich das sehe, Literatur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind beide Sichtweisen zulässig. Ich glaube, was dann in der Praxis genommen wird, ist auch klar. Nur eben zumindest aus der Warte ist dann auch nicht sofort klar, welcher Standard sofort gilt. Also ansonsten würde das nicht so diskutiert nach meinem Verständnis und sogar als Wahlrecht interpretiert.
Vielleicht wäre das ja ein Punkt, den man für den Post-Implementation Review für 15 vorsehen kann, dass man da auch den entsprechenden Scope-Satz reinbringt. Also ich finde es einfach wenig intuitiv, aber davon abgesehen. Bezogen nochmal auf unsere Antwort jetzt hier für die konkrete Agenda-Entscheidung, da glaube ich, haben wir Konsens, was das Ergebnis angeht. Nochmal die Frage, die Carsten aufgeworfen hatte, macht es jetzt hier gegebenenfalls Sinn, trotzdem eine Antwort zu schreiben, nicht nur zu sagen, we agree with the result, aber wir agreeen unter Umständen nicht mit der Art und Weise, wie dieses Result begründet wird.
Vielleicht nur einen Aspekt noch für die Diskussion, das klang ja am Anfang auch schon mal an, was da schon auch eine Sorge ist, ist, wenn man jetzt unintended consequences für andere Sachverhalte, ne? Dass man, insbesondere wenn man so weit gehen würde, dass ich immer dann, wenn ich kein Scope-Out habe, dass ich sozusagen alle möglichen Standards prüfen muss und die vielleicht parallel anwenden muss in so einem Overlay-Approach, dass das natürlich, wenn man das so weit auslegen würde, zu Problemen führen würde, ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich verkaufe ein operatives Tochterunternehmen, heißt das dann, dass ich auch nochmal prüfen muss, ob nach für die darin befindlichen Assets, die Abgangsvorschriften nach IAS 16, IAS 2 und so weiter, IAS 38, für die ganzen anderen Regelungen einschlägig sind oder nicht. Ja, ich meine, ich glaube, die Antwort ist relativ klar. Ne? Das hat bisher keiner gemacht und ich glaube, auf die Idee wird man auch nicht kommen. Aber das war so eine gewisse Sorge, die da auch, glaube ich, immer mitschwang. Wenn man jetzt einfach so sagt, so generell dieses Stichwort Overlay Approach, was heißt das dann für andere Sachverhalte? Vielleicht macht es Sinn, das anzumerken oder zumindest zu sagen, dass man das so interpretiert, dass es eben jetzt keine breite Folgewirkung hat, ja, über den hier diskutierten Fall hinaus.
Kann man, glaube ich, als Safeguard durchaus machen. Ich stelle mir halt nur die Frage, ob wir damit mehr Verwirrung draußen im Markt anrichten als sonst irgendetwas. Denn dann sind wir gerade auf dem Weg in der Kasuistik hinein, dass man jetzt durchdeklinieren muss, welche Fälle von Corporate Wrappern werden jetzt wie irgendwie abgebildet und wann spielt das eine Rolle, wann spielt es keine Rolle. Da wäre es mir im Grunde genommen eigentlich lieber zu sagen, lieber den Hinweis zu geben, dass das Ergebnis, was jetzt hier rauskommt, wirklich ein intuitives Ergebnis ist, ja, weil man sagt, die Hülle als solche hat keine eigene Rechtspersönlichkeit, darf eigentlich das Ergebnis auch nicht beeinflussen. Das würde aber nicht nur hier gelten, sondern wahrscheinlich in einer Vielzahl anderer Transaktionen auch. Und deswegen wäre mal zu überlegen, warum man dort zu anderen Ergebnissen kommt. Und bitte nicht die Antwort geben, weil im Scope-Paragraphen wir da was anderes reingeschrieben haben. Und das ist natürlich, sage ich mal, keine besonders überzeugende Antwort. Also dann bin ich konzeptionell zu fragen, gibt es ein übergeordnetes Prinzip?
Und das ist, glaube ich, die Frage, die man eigentlich im Post-Implementation Review von IFRS 10 beantworten muss, weil ja diese Gewinnrealisation, diese Abgangsregeln in IFRS 10 eben enthalten sind. Und ich sozusagen, wenn ich sage, da gilt ein Primat von IFRS 10, letztendlich immer dafür sorgen werde, ja, dass ich sagen kann, ich kann was strukturieren, indem ich mich sozusagen in einen anderen Pfad schwenge, indem ich irgendwas in einen Wrapper reinpacke. Oder ob man dann nicht eben sagt, Substance over Form gilt an der Stelle. Ich glaube, den Hinweis muss man machen, weil Carsten, hast du schon gesagt, ich könnte jetzt die x-beliebige IFRIC-Einreichung machen mit einem Corporate Wrapper und mache dann ein Intangible rein und mache dann wer weiß was rein. Ja, ich kann also ja Business rein, kein Business, Asset Deal und so weiter und kann jedes Mal gucken, habe ich einen Scope-Out, also wie in IFRS 15 oder habe ich eben keinen Scope-Out wie in IFRS 16. Ja, und kann das dann durchdeklinieren oder sagt man einfach, das müsst ihr euch angucken, weil das scheint eine Lücke zu sein. Oder gibt es doch ein übergeordnetes Prinzip am Ende des Tages, Andreas, zu deinen Punkten, dass also irgendwann wird es ja albern, nur weil ich was in Corporate Wrapper bekomme, habe ich ein anderes Abgangsergebnis. Da müsste man dann doch stärker den Substance over Form Gedanken hochhalten. Aber der ist aktuell so nicht angelegt in IFRS 10 an der Stelle. Das wäre ein übergeordnetes Prinzip. Da bräuchte ich aber auch die Scope-Outs an der Stelle nicht. Und da kannst du dich fragen, warum hat man dann IFRS 15 Scope-Out gemacht, wenn dieses übergeordnete Prinzip gilt?
Die Frage können wir ja für den PIR von IFRS 10, 11, 12. Deswegen meine ich ja
nicht. Also weil du sagst, schaffen wir Verwirrung, wenn wir jetzt einfach den Ball in die Luft schmeißen. Ich befürchte es leider auch. Ja. Ich bin mit dem Ergebnis absolut einverstanden, was da rauskommt. Ich frage mich bloß, ob die IFRIG-Agenda-Entscheidung jetzt zu viel offen lässt an der Stelle, weil sie eben keine Aussagen trifft zu einer Über-Unterordnungshierarchie, also dein Overlay-Approach, Carsten. Hm. Jetzt ist sie da relativ unklar, da kann ich jetzt beide Sachen reinlesen, wenn ich möchte.
Ja. Ja, ich meine, ich bin da ganz entspannt. Ne? Das ist einfach nur ich wollte diese Aspekte mal in die Diskussion reinwerfen, ja, diese Folgewirkung, potenzielle unintended Konsequenz, damit das einfach auf dem Tisch liegt, ob da jetzt eine Stellungnahme geschrieben wird oder nicht, ja. Das sicher gehen, dass sozusagen diese Randaspekte zumindest mal in der Diskussion aufgeworfen werden, ne?
Also ich denke, wir nehmen uns ja schon für uns raus, dass wir uns auch zu IFRIG-Entscheidungen äußern, denen wir zustimmen. Wir müssen ja nicht immer nur die Kritik abladen. Aber ich denke von der Systematik her, wenn man jetzt schon sich eine Policy gibt, dass man die Herleitung des Ergebnisses sauberer begründet, dann stelle ich mir schon die Frage, was eigentlich der geneigte Leser damit machen soll, außer für diesen einen konkreten Fall. Nicht? Und das ist für mich, sage ich mal, jetzt aus Blick unserer Anwenderschar und unserer Constituency schon eine veritable Frage.
Zumal, ich habe mich nach der Pause ein bisschen zu spät eingewählt, weil ich hier immer einen Call auf Andreas. Weiß nicht, ob das schon diskutiert worden ist oder nicht. Corporate Wrapper ist ja ein Thema, was wir nicht nur hier haben. Das ist ja an anderen Stellen auch im IFRIG schon diskutiert worden. Also insofern vielleicht der Hinweis, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, dass man eine Konsistenz zwischen Sichtweisen, wo Corporate Wrapper relevant sind und nicht nur im IFRS 16, sondern auch in anderen Umfeldern, diese Konsistenz eben auch herstellt. Wie gesagt, habt ihr vielleicht diskutiert? Ja. Ich war 5 Minuten zu spät, da habe ich es noch nicht gehört in der Diskussion.
Kein Problem. Also genau die Frage hatten wir, weil wir gefragt, ich hatte einfach die Agenda-Entscheidung etwas umformuliert und hatte gesagt, also im Ergebnis kommt doch hier raus, dass die Tatsache, dass ich irgendwas in eine leere Hülle schiebe, nicht zu einer anderen Erfolgserfassung führen darf. Wenn das übergeordnete Prinzip ist, dann stellt sich natürlich die Frage, warum wird das hier abgebildet, warum wird das aber bei IFRS 15 nicht abgebildet? Ja. Und das wäre für mich die eigentlich zu klärende Frage. Und das ist das, was Jens gerade eben mit Unterordnungsverhältnis beschrieben hat. Also gibt es ein übergeordnetes Prinzip?
Okay, ich würde nur gerne noch stressen wollen, dass wir, wenn wir etwas schreiben, sagen, das Thema Corporate Wrapper als solcher, auch Express des Verbes, ist nicht das erste Mal auf der Agenda. Das ist überhaupt kein Widerspruch zu dem, was ihr gesagt habt, aber dass man da die Verbindung nochmal intensiver herstellt.
Mit kein Problem.
Ja, vielleicht nur der Hinweis an der Stelle, das ist ja in dem Staff-Paper explizit adressiert gewesen, auch das Verhältnis zu der anderen IFRIG-Agenda-Entscheidung, wo da der Unterschied ist. Das heißt, wenn man das dann dazu was sagt, sollte man vielleicht auch berücksichtigen, was dazu schon in dem Staff-Paper drin stand zu der Frage.
Das können wir ja machen, aber da hätte ich auch keine Scheu, im Zweifelsfall zu sagen, wie ich es dir gerade vorhin auch gesagt habe, die Tatsache, dass der andere Standard anders gedraftet ist, wäre für mich kein überzeugender Grund. Ja, ich gehe ein Thema konzeptionell an. Entweder spielt eine Hülle eine Rolle oder sie spielt keine Rolle. Die spielt nicht deswegen eine Rolle, weil ich da was in den Standard reingeschrieben habe. Das ist für mich ein schwaches Argument. Deswegen würde ich es dann anders aufgreifen. Dann müssten wir in der Tat nochmal reingucken, also wie das dort begründet wurde. Und dann müssten wir dann sagen, dass wir diese Begründung nicht für überzeugend halten, wenn das die Meinung des Fachausschusses ist, das mal vorausgesetzt. Und der Fachausschuss auch der Meinung ist, dass wir eine Antwort schreiben sollen. Dann rufe ich doch einfach die Frage nochmal auf. Also erste Frage, schreiben wir eine Antwort an IFRIG? Also jetzt geben wir praktisch unseren Senf ab zu der Agenda-Entscheidung. Und da würde dann drinstehen, wir stimmen dem Ergebnis zu, aber halten die Hinführung zum Ergebnis vielleicht für etwas kontraintuitiv. Und insbesondere für kontraintuitiv, wenn wir sie jetzt im Vergleich mit anderen Entscheidungen zu Corporate Wrapper, die schon mal im IFRIG angelandet sind, sehen. Und unsere Begründung wäre jetzt nicht so sehr, gibt es eine Reihenfolge zwischen 10 und 16, sondern es gibt eigentlich eher die Frage müsste lauten, spielt 10 eigentlich hier überhaupt eine Rolle? Ja, wenn ich irgendwas in eine leere Hülle reinschreibe, oder entscheidet nicht wirklich 16 entscheidend darüber, was da passiert? Und die Tatsache, ob eine Hülle drum ist oder nicht, darf das Ergebnis nicht beeinflussen.
Das heißt, im Ergebnis würden wir eigentlich View 2 zustimmen. Ne? Korrekt.
Korrekt.
Auch vielleicht diesen Hinweis, dass man ansonsten zukünftigen Strukturierungen das Wort redet, der Punkt, den Jens gemacht hat.
Alle damit einverstanden? Dann machen wir das genau so.
Ja.
Machen wir mal einen Vorschlag und dann gucken wir mal.
Okay.
Super.
Gut, mal so festhalten, dann würde ich kurz auf das zweite Thema überleiten. Auch hier kannst du, Carsten, gerne gleich fortfahren und berichten, was diskutiert wurde. Ich will nur ganz kurz ansprechen, das Thema ist Ihnen allen ja vertraut. Wir haben das ja hier ohne mein Beisein diskutiert, damals auch uns geäußert. Und jetzt scheint mir, dass die Diskussion in die Richtung zu gehen, wie Sie als Fachausschuss das auch damals so befürwortet hatten. Soweit mal die Vorrede. Carsten, vielleicht noch ein paar Worte von dir bitte dazu.
Ja, ich würde jetzt nicht die ganze Historie da wiederholen, die ist ja in dem Paper auch ausführlich schon dargestellt. Ja. Letztlich ging es ja um die Frage, ob beziehungsweise in welchen Fällen hier eben die Initial Recognition Exemption Anwendung findet für Nutzungsrechte aus Leasingverträgen und entsprechende Lease Liabilities, aber natürlich auch für andere Fälle, wo ich gleichzeitig einen Ansatz eines Assets und einer Liability habe. Da gab es ja die Idee, ist ja hier auch hinlänglich diskutiert worden. Die wesentliche Änderung oder der wesentliche Vorschlag zur Änderung gegenüber der Idee ist ja dieses Capping sozusagen zu entfernen aus dem Exposure Draft. Der ist ja auch umfangreich kritisiert worden. Im IFRIC war es so, grob gesagt, dass da gab es zwar einige Detaildiskussionen zu den Vorschlägen des Staffs, aber im Grundsatz kann man, glaube ich, sagen, dass es da Zustimmung gab und auch insbesondere Zustimmung gab zu dem Vorschlag, das Capping-Proposal aus dem Exposure Draft zu entfernen. Gab es im IFRIC zumindest Zustimmung dafür, das war auch der Vorschlag des Staffs. Und das scheint ja auch in die Richtung zu gehen, wie es in früheren Diskussionen hier im Fachausschuss diskutiert worden ist. So, Entscheidung war natürlich nicht zu fällen, sondern es ging einfach darum, den Input vom IFRIC nochmal zu bekommen, bevor es beim Board diskutiert wird. Und ja, wie gesagt, das IFRIC hat eigentlich sich im Großen und Ganzen zustimmend geäußert, auch Zustimmung zur Entfernung des Capping-Proposals und eigentlich dann nur Einzelaspekte nochmal diskutiert. Also beispielsweise, was ist mit Sonderfällen, wenn sich die Steuersätze im Zeitablauf ändern und solche Diskussionen kamen dann auf. Aber mit dem grundsätzlichen Vorschlag gab es da eigentlich breite Zustimmung.
Und dann könnte ich vielleicht genau in dieser Sekunde das ergänzen, was ich vorhin angedeutet hatte. Es liegen jetzt Papiere für die nächste ISB-Sitzung vor. Da hat der Staff genau herausgearbeitet, dass eben die Anmerkungen oder das Meinungsbild des IFRIC sich genau auch mit dem deckt, was in der Konsultation halt überwiegend angemerkt wurde. Da wurden eben die Hinweise oder sagen wir mal, die Kritik an diesem CAP wurde halt schon stark geäußert, so wie auch von unserer Seite. Und deswegen fühlt sich, glaube ich, der Staff jetzt nochmal vom IFRIC bestätigt und deswegen geht auch der Vorschlag an den ISB dahin, dass man diese Änderung finalisiert und zugleich aber das CAP entfernt. Das ist der konkrete Vorschlag für den ISB zum Beschluss.
Zustimmende Kenntnisnahme.
Gut, da man verkürzt sagen kann, Sie haben das ja selbst festgestellt, das CAP ist eben in dem ganzen Kontext dieser Regelung und Ausnahmeregelung vom Grundprinzip eine Komplexität, die man nicht vertreten kann oder einfach sich nicht, vielleicht nicht aufrechterhalten soll. Insofern denke ich, dass wirklich alle in die gleiche Richtung gehen.
Okay. Prima, dann sind wir schon durch mit dem Punkt. Carsten, kannst du uns vielleicht noch irgendetwas sagen, ob ihr noch weitere Fälle in der Pipeline habt, ob da jetzt im Rest des Jahres noch irgendwas kommt oder es schien mir eher so ein bisschen müde zu sein?
Ja, da kommt noch einiges jetzt im Dezember auf die Agenda. Mal eben schauen, was im Dezember wohl auf die Agenda kommt. Da kommt einmal dieses Thema Hedging von Variabilität in Cashflows auf die Agenda. Das ist ja auch schon auf der Website des ISB, also Cashflow-Hedging in diesen Fällen, wo eben reale Werte gehedged werden. Dann kommt das Thema Cloud Computing nochmal auf die Agenda, auch dieses Jahr noch. Dann hatten wir jetzt gerade kürzlich die Submission zu IS-19 ne, mit der Attribution des Aufwands über welchen Zeitraum in bestimmten Ländern. Da war ja diese Fälle, wenn die Benefits quasi gekappt sind nach einer bestimmten Jahresanzahl und dann nicht weiter anwachsen, über welchen Zeitraum man eigentlich den Aufwand verteilt. Das ist auch noch im Dezember auf der Agenda. Dann ist wohl nochmal Current, Non-Current Classification, IS-1 auf der Agenda. Und Supply Chain Financing ist auch im Dezember wieder auf der Agenda. Also insofern wird es eine relativ volle Agenda nochmal sein.
Ich ziehe meine Frage zurück. Aber dann können wir den Tagesordnungspunkt dazu abschließen.